Hallo und herzlich willkommen zu Kurz und Knapp Fragen und Antworten zu den Themen der Bibel. Heute möchte ich eine Frage beantworten, die an mich gestellt wurde, warum ich so oft über die Lehre der Endzeit rede und predige und unterrichte. In diesem kurzen Video möchte ich auf ein paar Punkte eingehen, warum es mir so wichtig ist, und auf ein, zwei neue Playlists auf dieser Seite hinweisen, warum ich sie erstellt habe und für wen sie da ist und warum sie hilfreich sein sollte. Erstmal grundsätzlich, es gibt wahrscheinlich kein Thema der Bibel, das so umstritten ist. Das ist die Lehre der Endzeit. Wahrscheinlich die Lehre über die Errettung des Menschen und auch die Lehre über die Person und das Werk Jesu Christi ist gleichwertig umstritten und wird viel diskutiert. Ich denke, dass der Grund, warum diese Themen gleichwertig oder umstritten sind, liegt in der Tatsache, dass sie eng miteinander verknüpft sind. Ich möchte euch 4 Punkte nennen, warum ich so viel darüber lehre und oft darüber spreche. Der erste Punkt ist ziemlich einfach, weil ich oft danach gefragt werde. Das ist, was die Christen oft interessiert, das ist das, was sie gern wissen wollen. Da ist die Neugier natürlich auch groß bezüglich der Offenbarung, wie die einzelnen Aussagen dieses Buches zu deuten sind, aber natürlich auch Daniel und Hesekiel und andere Bücher, die Endzeitlehre Jesu in der Ölbergpredigt und so weiter. Also da, weil ich oft gefragt werde, darum lehre ich auch oft über dieses Thema. Das zweite ist, der zweite Grund, warum ich oft darüber predige, meine Lehre ist, weil ich fortlaufend die Schrift auslege. Ich nehme ein biblisches Buch und arbeite dadurch dieses Buch durch. Und wenn ich an eine bestimmte Passage in einen Text komme, dann lege ich ihn aus. Und so komme ich an bestimmte Stellen in der Schrift, die über die Endzeit lehren. Und da muss ich sie genauso sorgfältig und intensiv behandeln und lehren wie auch den Rest der Schrift. Und wie ich auch bei den anderen Stellen das tue. Und darum auch in der Gründlichkeit und in der Vielfalt. Und allein das zeigt schon, wie oft diese Lehre in der Schrift vorkommt, weil da muss ich oft darüber predigen, weil ich an vielen Stellen einfach darüber komme. Der dritte Punkt ist der nächste Punkt, warum ich das intensiv behandle, weil ich an die Wiederkunft Jesu glaube und sie auch erwarte. Das ist der Grund, warum ich darüber rede. Und das haben die Apostel getan. Jesus hat die Apostel darauf vorbereitet. Sie wiederum haben die Gemeinde darauf vorbereitet und immer wieder gesagt, dass wir auf die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus warten sollen. Es ist kein Thema, das so exklusiv ist und das nur für bestimmte Leute zu behandeln ist. Nein, es ist das Thema der Gemeinde schlechthin und so wie alle anderen Christen, wie alle anderen Kinder Gottes, wie die Apostel auf die Wiederkunft Jesu gewartet haben und sie auch erwartet haben. So erwarte ich sie und glaube an sie. Und darum rede ich auch viel darüber und lehre auch darüber, damit man vorbereitet ist auf diese Wiederkunft. Zuletzt, und das ist wahrscheinlich der wichtigste Punkt, warum ich diese Lehre predige, weil es einen Unterschied macht, wie man darüber spricht. Entweder wird die eine Lehre Jesus Christus erhöhen, ihn als Person und sein Werk groß machen und verherrlichen, oder wird diese Lehre Jesus Christus und sein Erlösungswerk beschneiden. Und sogar so weit gehen, dass das Evangelium des Christus umkehrt. Und weil es eben vielfältig in dieser Richtung geschieht, darum ist es auch der Grund, warum ich darüber viel lehre und predige. Es geht nicht um ein theologisches System, wie ich es immer wieder betone. Es geht nicht um einen Angriff an bestimmte Personen. Nein, mir geht es darum, um das Evangelium von Jesus Christus. Mir geht es letztendlich um Jesus Christus selbst. Und das ist der Grund, warum ich viel darüber rede. Wenn man etwas zum Evangelium hinzutut oder wenn man etwas vom Evangelium wegtut, dann macht man es zu einem anderen Evangelium. Es ist nicht eine Variante, es ist nicht etwas, mit einem anderen Aspekt oder mit einer anderen Meinung, sondern es ist ein anderes Evangelium, das uns verkündigt worden ist durch die Apostel und im Auftrag gegeben durch Jesus Christus. Die Folgen sind gravierend. Galater Kapitel 1, die Verse 6 bis 10 erklärt Paulus, was die Folgen sind, wenn man das Evangelium des Christus umkehrt. Wer möchte, ich kann gerne eine Auslegung zu diesen Versen verlinken, könnt ihr gerne anhören, welche Folgen hat es, wenn man das Evangelium des Christus umkehrt. Ich möchte euch an zwei Beispielen zeigen, warum das so gefährlich ist und was ich damit meine. Nur zwei Beispiele aus der Fülle, die dann in verschiedenen Predigten, Seminaren und Vorträgen, die ihr entnehmen könnt. Das erste Beispiel ist folgendes. Wir glauben, und das ist egal, die meisten Theologen und Ausleger der Schrift verstehen und glauben, dass das Alte Testament eine Verheißung auf Jesus Christus ist, und Bilder des Zukünftigen, des Kommenden, ja, auf Jesus Christus. Und somit auch das levitische Priestertum und die Opfer, das Passahlamm und all diese Dinge. Das ist alles eine Hinführung auf Jesus. Und ich denke, dass die meisten hier mir folgen werden und da auch zustimmen und auch das lehren würden. Der Punkt ist der, dass im Kommen Jesu Christi hat Gott sich offenbart. Hebräer 1, Vers 1 bis 3 zum Beispiel, ist Jesus Christus der Höhepunkt der Offenbarung Gottes. Nicht nur in dem, was Gott sagt, sondern in dem, was Gott tut. Das ist der Höhepunkt. Gott hat sich offenbart. Das ist sein Plan der Rettung. Das ist die Art und Weise, wie er die Schöpfung rettet. Er ist nämlich das wahre Opfer, er ist der wahre Priester, er bringt das wahre, kostbare Blut, das wirklich Sünden reinigt. Kein Mensch wird durch Reinigung von Tieropfern geheiligt. Also Jesus Christus ist die Erfüllung. Und jetzt ist Folgendes. Wenn das dir wahr ist, warum und aus welchem Grund braucht es noch eine Notwendigkeit, dass wieder eine Zeit kommt, in der wieder ein Tempel aufgebaut wird, in dem wieder ein levitisches Priestertum eingeführt wird, in dem wieder Opfer dargebracht werden? Aus welchem Grund, wenn das Wahre gekommen ist und die wahre Erlösung da gebracht wurde, warum sollte Gott wieder zurückkehren zu Schattenbildern? Die Frage ist entscheidend. Warum? Weil wenn man zurückkehrt, dann kehrt man zurück dann kehrt man das Evangelium wieder um. Und da sind die Folgen gravierend. Und das ist das, was wovor ich warne und was ich auch aufzeigen möchte, dass diese Aspekte oder diese Lehren oder diese Meinungen, die sind gegen das Evangelium, weil Jesus Christus, sein Erlösungswerk, die Genügsamkeit seiner Gnade, die Genügsamkeit seines Erlösungswerks in dieser Lehre gemindert wird, ja geschmälert wird, ja sogar umgekehrt wird. Und das ist sehr, sehr, sehr gefährlich. Und diese Warnung möchte ich an dieser Stelle aussprechen. Man muss die Dinge zu Ende denken, man muss den ganzen Weg gehen und fragen, inwieweit verherrlicht das Jesus Christus oder mindert es oder nimmt es Dinge weg. Ich möchte euch ein weiteres kurzes Beispiel, ich sage, das geht ja nur kurz, ein kurzes Beispiel erwähnen. Wie können Menschen außerhalb des neuen Bundes gerettet werden? Absolut unmöglich. Kein Mensch wird gerechtfertigt und gerettet durch den alten Bund. Das ist auch Zeugnis. Auch da werden die meisten mir zustimmen. Wir werden gerechtfertigt durch den neuen Bund, der in Jesus Christus geschlossen ist. Dieser neue Bund aber besagt allein aus Glauben und nicht aus Werken, allein aus Gnade. So, das ist das Entscheidende. Und jetzt meine Frage, wie können andere lehren und behaupten, dass es eine Zeit kommt, in der die Zeit der Gnade aufhört und Gott sich wieder seinem alten Bundesvolk annimmt, aufgrund von alten Bestimmungen und all die das levitische Priestertum wieder eingeführt wird und dann Menschen gerettet werden sollen? Wie soll das Volk gerettet werden, auch das Volk Israel, wenn die Gnadenzeit vorbei ist? Wie sollen Nationen dann strömen und zum Glauben kommen, wenn die Gnadenzeit vorbei ist? Sollen sie dann aus Werken gerechtfertigt werden? So, das ist etwas, was absolut unvereinbar ist mit der Offenbarung der Schrift, mit dem Weg, wie man zum Vater kommt. Niemand kommt zum Vater allein durch Jesus Christus und das allein aus Glauben und das nicht aus Werken und das allein aus der Gnade. Und das ist wieder der nächste Punkt. Wie soll der Glaube geschehen, wenn Leute behaupten, dass eine glorreiche Zeit kommt von 1000 Jahren, in der Jesus in der verherrlichten Gestalt zusammen mit der Gemeinde, die ebenfalls verherrlicht mit neuen Leibern auf der Erde herrscht und die Menschen kommen und werden in ihn glauben und werden annehmen? Wo ist der Glaube? Das ist Leben im Schauen, das ist nicht ein Leben im Glauben. Die Bibel definiert Glauben in einer ganz anderen Art und Weise. Wo ist da der Glaube, wenn Jesus in verherrlichter Gestalt auf der Erde regieren wird? Manche wenden natürlich da ein und sagen, ja, aber Jesus hat doch hier auf der Erde auch schon gelebt und in den Evangelien beschrieben und da muss man ja auch glauben. Aber lieber höre, das ist, Jesus war in verborgen, er war in Menschgestalt, er war nicht in verherrlichter Gestalt. Als Jesus sich einmal verherrlicht darstellt und einmal verherrlicht sich zeigte auf dem Berg der Verklärung, da waren selbst die ungläubigen Jünger, nämlich Petrus, Jakobus und Johannes, so von überzeugt von seiner Herrlichkeit, dass sie Stiftshütten bauen wollten und nicht vom Berg runterkommen wollten. Das war nichts mit Glauben, das war Schauen. Und schau mal, was Jesus danach ihnen sagt. Nicht weitersagen. Durch Markus Evangelium durchgehen, nach jedem Zeichen, Wunder, alles, was Jesus getan hat, hat immer gesagt, nicht weitersagen. Menschen sollen aus Glauben gerechtfertigt werden, nicht aus Schauen. Das sind nur zwei Beispiele, die aufzeigen, dass ein Widerspruch zu der Allgenügsamkeit der Gnade, Allgenügsamkeit des Glaubens, Allgenügsamkeit Christi und des kostbaren Evangeliums ist. Man muss die Dinge zu Ende denken und man wird merken, das ist gegen das Evangelium, das ist ein anderes Evangelium. Und das ist gefährlich. Nach Galater 1, Vers 6 bis 10, das ist sehr gefährlich. Verstehst du, warum es so wichtig ist, darüber zu reden, darüber nachzudenken? Es ist keine Spitzfindigkeit, das ist kein Bereich für Experten, für Theologen, die sich darüber streiten. Hier geht es grundlegend um das Evangelium. Es geht grundlegend um die Rettung, um deine und meine Rettung. Es geht darum, was wir glauben. Es geht darum, wie wir gerechtfertigt werden. Es geht um das Evangelium des Christus. Und wir dürfen es weder verdrehen, noch umkehren, noch verfälschen. Aus diesem Grund predige ich darüber, aus diesem Grund lehre ich viel darüber. Ich wurde gefragt, ob ich eine Playlist erstellen kann, zumindest von einigen Predigten, die helfen sollen, diese Wahrheit zu begreifen, diese Fragen zu beantworten zu bekommen, denen nachzugehen. Ich habe auf der YouTube-Seite hier, könnt ihr unten sehen, 1, 2, 3 Playlists erstellt. Die erste Playlist heißt Das Ende aller Dinge. Ich habe im Kontext der Bibel, der Bibelstunde bei uns in der Gemeinde, habe ich den ersten Petrusbrief ausgelegt und habe dann über das Ende aller Dinge gesprochen und in diesem Kontext über verschiedene Bibelstellen, ob Römer 9 bis 11, ob Thessalonicher Briefe, über den Antichrist, über die Rolle Israels, über die Endzeit Jesu, in dem Fall aus dem Lukas-Evangelium. Über diese Dinge habe ich gelehrt und habe sie versucht auszulegen nach der mir gegebenen Weisheit. Und diese Predigten habe ich hier zusammengetan und ihr könnt sie gern unten da in der Playlist anschauen und erst prüfen, ob es sich so verhielt. Eine andere Playlist habe ich auch erstellt und das ist dann explizit für die Auslegung Jesu der Ölbergpredigt, also der Endzeitlehre, und zwar aus dem Markus-Evangelium. Auch das habe ich im Kontext der Markus-Predigtreihe gemacht und auch da auf ein paar Dinge hingewiesen und mir ein paar Predigten Zeit genommen, um diesen Abschnitt auszulegen. Auch da kannst du bestimmte Dinge nachhören. Diese Liste, vor allem das Ende aller Dinge, wird wachsen. Ich werde nach und nach andere Predigte hinzufügen, die ich zu diesem Thema gehalten habe, halte oder halten werde, sodass du da auf dem Laufenden bist und das auch prüfen magst. Ich bete, dass Jesus Christus selbst durch seinen Geist in seine Wahrheit, in seinem Wort und durch sein Wort das bestätigt, das in deinem Herzen groß macht, dir Weisheit und Erkenntnis für diese Dinge schenkt. Ich bete auch, dass ich mit dem Licht, das der Herr mir geschenkt hat, in aller Begrenztheit, die ich auch als Mensch habe, und all der Fehlbarkeit, habe nicht den Anspruch, allwissend zu sein, sondern ich ringe um die Wahrheit. Ich liebe Jesus vom ganzen Herzen. Und mein einziges Anliegen ist, ihn zu verherrlichen und ihn von der Schrift zu predigen und auszulegen. Dieses Zeugnis möchte ich an dieser Stelle klar abgeben. Und ich möchte und ich bete, dass dieses Licht, das der Herr mir gibt, dass es euch nicht blendet, sondern es euch hilft, das auch besser erkennen und zu sehen. Und zuletzt bete ich auch darum, dass meine Art und Weise, wie ich Dinge lehre, wie ich predige, wie ich Dinge ausspreche, wie ich Dinge sage, wie ich polarisiere und auf Dinge aufmerksam mache, dass die Art und Weise, ja, und meine Person, mein Name selbst, nicht zum Anstoß für euch wird, dass die herrliche Wahrheit des Evangeliums von Jesus Christus darüber zum Ärgernis wird und die Leute das verwerfen, weil sie mich verwerfen. Ihr könnt mich gerne verwerfen, ich könnte mich gerne in die Ecke stellen oder über mich schimpfen. Das könnt ihr gerne alles tun. Aber das könnt ihr nicht mit dem Wort Gottes, das könnt ihr nicht mit dem Evangelium. Vor allem, das könnt ihr und dürft ihr nicht mit Jesus Christus tun. Und von daher ist meine Bitte, prüft und die Wahrheit lässt sich prüfen. Die Wahrheit scheut in der Prüfung. Denn alles, was wahr ist, darf ans Licht kommen und wird durchs Licht geprüft. Und Jesus möge es in euren Herzen bestätigen. Macht's gut, ihr Lieben.